Wir sind in einer Predigtreihe über den lieben Daniel, und damit meinen wir nicht unseren Jugendpastor, der ist auch knackig, und Daniel in der Bibel, als der in Gefangenschaft war, gegangen ist, da war der auch noch relativ jung, ein Teenager, der 579 vor Christus, oder 97 vor Christus, Entschuldigung, in Gefangenschaft geführt worden ist, nach Babylon. Von Jerusalem nach Babylon, viele, viele hunderte Kilometer entfernt. Babylon war eine Stadt in der Nähe vom heutigen Irak, also im heutigen Irak, in der Nähe von Bagdad. Und das ist so ein Mensch, der etwas ganz, ganz Dramatisches, Tiefes in seinem Leben erlebt hat. Flucht aus der Heimat vertrieben. Allein diese Umstände von diesem jungen Menschen sind schon sehr, sehr schwer. Tod, Vernichtung, Trauer, Heimatlosigkeit. Es geht also um einen jungen Mann, der mit seinen und seine drei Freunde, die kommen an prominenter Stelle auch vor, die in eine ganz andere Kultur hinein verpflanzt werden und die sich nicht einfach dann opportunistisch hingestellt haben und so ihr Fähnchen in den Wind gehängt haben, sondern gesagt haben, nein, wir stehen für das, was unsere Überzeugungen sind. Sie sind standhaft geblieben in einer Kultur, die absolut antigöttlich war. Und das ist auch tief in der jüdischen Kultur verankert, auch über tausende von Jahren weg. Die jüdische Kultur hat sich auch in anderen Ländern immer erhalten. Das ist ein Phänomen. Das war übrigens auch nur so konnte es möglich sein, dass im letzten Jahrhundert Israel wieder auch als ein Staat, dass das nach vielen tausend Jahren, also hunderten Jahren, also ungefähr 2000 Jahre, war ja Israel nicht mehr als Staat existent. Aber das ist etwas in der Kultur dieses Volkes, was standhält. Daniel und seine Freunde hatten einen neuen Namen bekommen. Ihre Identität sollte gebrochen werden. Das war ein Zeichen der Könige, dass man eben die Macht hat über diese Menschen. Aber andererseits eben auch, dass man diese anderen Menschen in Dienst nimmt für den neuen Herrn. Finde ich ein spannendes Bild. Auch für uns Christen. Wenn wir Jesus als Herrn haben, darf er uns neue Namen geben. Du bekommst einen neuen Namen. Vielleicht hast du in der Schule oder im Alltag bezogen auf dein Aussehen einen Namen bekommen. Dickerchen oder hey, da kommt er wieder, der Mops. Oder hey, du Dummi. Oder über deinen Beruf, wo man sich über den Status definiert. Und wenn du zu Christus kommst, dann darfst du Sohn sein, darfst du Tochter sein. Dass deine Identität bekommt, du hast einen neuen Herrn. Der Name Daniel bedeutet, Gott ist mein Richter, und er bekommt den Namen Belshazzar. Bel, bewahre den König. Also, und dieser Daniel, das ist so der Held von jeder christlichen Kinderstunde. Also wenn man mindestens ein Jahr im Kindergottesdienst gewesen ist, dann hat man irgendwo mal was von Daniel gehört, gehe ich mal von aus. David und Daniel, das sind so die beiden Helden im Alten Testament, die man in jeder Kinderstunde irgendwann hört. Und weil das sind Leute, die standhaft geblieben sind. Sie haben eben dieser Kultur widerstanden. Von Daniel heißt es, dass er seine drei Freunde, Schadrach, Meschach und Abednego, sollten im Feuerofen verbrannt werden. Da werden wir uns nächste Woche ein bisschen mit beschäftigen. Und wenn du nicht absolut sicher bist, dass der Gott, an den du glaubst, lebendig ist, dass er es wert ist, dann wirst du spätestens in dem Moment sagen, nee, Leute, komm her, ich nehme euren Gott an, ich werfe auch ein bisschen Salz ins Feuer, was ein Zeichen der Anbetung der Götter gewesen wäre oder des Königs. Spätestens in dem Moment hättest du gesagt, nein, das tue ich nicht. Und Daniel an späterer Stelle hat, als er verleugnet wurde von seinen Mitarbeitern und ist ein neuer Erlass gegeben wird, dass eben man nur innerhalb von 30 Tagen nur den König anbeten darf, soll er in die Löwengrube geworfen werden. Und das Interessante ist, wie es dann dort heißt, als nun David erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte zu seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Das ist doch spannend. Daniel weiß, wenn ich das jetzt tue, kann das bedeuten, dass ich Löwenfutter werde. Aber er bleibt standhaft. Er hat das weitergemacht, von dem er überzeugt war, dass es richtig und wichtig ist, Gott allein anzubeten. Und das ist dieser Spirit von, ich bleibe hier stehen, weil ich von einer Sache überzeugt bin, der auch in der Kirchengeschichte sich immer wieder verdeutlicht hat. Zum Beispiel bei Martin Luther. Martin Luther steht am Reichstag zu Worms, er soll wieder rufen, 1521, und er steht da dann vorher vor dem Karl dem Fünften und sagt dann, da mein Gewissen in den Worten Gottes gefangen ist, kann ich und will ich nichts widerrufen, weil es gefährlich und unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir, Amen. Dieser standhafte Mönch, der da steht und diesen Daniel-Spirit in sich hat. Alle sagen, ey, widerrufe, brich ein, sag, dass das nicht wahr ist. Lass uns bitte unsere Kultur hier so weiterpflegen. Du störst, Martin. Ich bleib standhaft. So wahr ich hier stehe, helfe mir Gott. Haben nachher die Leute aus diesem Zitat gemacht. Sehr bekannt geworden. Ein anderer Charakter ist Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer hat in Deutschland gelebt, in einer Situation, wo es ganz, ganz, ganz schwer war, standhaft zu bleiben. Und er hat 1933 schon gesagt, es reicht nicht, die Opfer unter dem Rad zu verbinden. Man muss dem Rad selbst in die Speichen fallen. Das hat er 33 gesagt. Da, wo Unrecht ist, da muss man sich zur Not, nicht nur den armen Menschen, die darunter leiden, sondern zur Not diesem Unrecht direkt in den Weg stellen. Martin Luther King, der aufgestanden ist gegen die Unterdrückung und Rassentrennung in den USA. Auch ein Mensch, der diesen Daniel-Charakter hatte. Er sagte, das kann doch nicht wahr sein. Und ich habe einen Traum, dass es eines Tages anders wird in diesem Land. Diese berühmte Rede, die er gehalten hat. Dass Schwarze und Weiße am Tisch sitzen und Brüderschaft miteinander feiern. Und er hat am Ende mit seinem Leben bezahlt. Und der auch diesen Schmerz erlebt hat, diesen Widerstand, dass Leute sich von ihm entfernt haben. Er hat gesagt, am Ende werden wir uns nicht an die Worte unserer Feinde erinnern, sondern an das Schweigen unserer Freunde. Diese Einsamkeit, die er erlebt hat und trotzdem standhaft geblieben ist. Und sagt, Gott, weil ich von dir etwas gehört habe, weil ich von dir über etwas überzeugt bin, bleibe ich hier stehen. Ein Daniel, ein Dietrich und zweimal Martin. Standhafter Geist. Da, wo sich etwas gegen den Geist Gottes aufgelehnt hat. Sie sind nicht neutral geblieben. Sie haben einen Standpunkt für Gott bezogen und haben sich nicht wegbewegt. Von Dante heißt es in seiner göttlichen Komödie, der heißeste Platz in der Hölle ist für jene bestimmt, die in Zeiten der Krise neutral bleiben. Der heißeste Platz in der Hölle ist für die bestimmt, die in Zeiten der Krise neutral bleiben. Und Daniel ist ein Held, weil er das nicht gemacht hat. Er ist nicht neutral geblieben, sondern er hat einen Standpunkt für Gott eingenommen. Und darin ist er ein Vorbild. Diese Helden waren abhängig von Gott. Und in ihrer inneren Haltung, in ihrer Ausrichtung sind sie standhaft gewesen. Sie wussten nämlich, ich bin von einem viel Stärkeren gehalten. Ich muss mich nicht selbst halten. Ich muss mich nicht auf mich selbst verlassen. Ich muss mich vor Gott verantworten mit meinem Leben und nicht vor den Menschen. Die Auslegung des Daniels-Buches ist sehr vielfältig. Wir beziehen uns in dieser Predigtreihe auf die lebenspraktischen Dinge. Zum Beispiel auf die Frage, wie konnte Daniel so ein Held werden? Und was ist, wenn ich gerne auch so ein Held gewesen wäre, aber ich in meinem eigenen Leben merke, ich schaffe das vielleicht gar nicht, so ein mutiger Typ zu sein, sondern ich bin auch vielleicht jemand, der vielleicht manchmal opportunistisch ist, jemand, der sein Fähnchen vielleicht auch in den Wind hängen möchte, der nicht mutig ist, der mit seinem Schwächen und seinen Versagen konfrontiert sich sieht. Da kann so ein Vorbild auch ja schon mal Frust hervorrufen. Sag, ja, toll, David, Daniel, alles tolle Typen, ich bin klein, mein Herz ist rein. Soll lieber niemand drin wohnen als Jesus allein, aber ich habe keinen Mut innerlich. Ich möchte heute über eine Haltung sprechen, die einen Menschen sehr, sehr wackelig macht, wo dieser Standpunkt verloren geht. Darüber spricht das Buch Daniel nämlich auch an ganz prominenter Stelle. Und zwar, wenn es um den König Nebukadnezar geht, der König, der richtig auf die Schnauze fällt. Und es ist die stolze Haltung des Königs, die zu dieser persönlichen Katastrophe führt. Stolz führt zu dieser persönlichen Katastrophe. Und darum nenne ich die Predigt heute, das Predigtthema heute, Hochmut kommt vor dem Fall. Daniel erscheint dem Nebukadnezar als ein prophetischer Seelsorger. Er stellt sich neben ihn, sagt ihm diese bittere Wahrheit, die wir uns gleich anschauen werden, aber er steht neben ihm und tröstet ihn. So stelle ich mir das vor. Dieser König verliert buchstäblich alles. Aber am Ende begegnet ihm Gott und Gott richtet ihn wieder auf. Und es ist nämlich auch eine Geschichte von Gnade. Es ist eine Geschichte von Umkehr zu Gott und dem Empfangen von Gnade. Darum geht es. Es geht darum, dass du heute lernen kannst aus dem Buch Daniel, wie du selbst zu dieser inneren Haltung kommst. Vielleicht denkst du, Stolz ist nicht mein Problem. In Demut macht mir keiner was vor. Und mein Lieblingsspruch, den meine Frau schon nicht mehr hören kann, ist, ich schreibe ein Buch über die 10 demütigsten Menschen der Welt und wie ich die anderen 9 gefunden habe. Also vielleicht denkst du ja auch so, kannst aber vielleicht heute auch noch was mitnehmen. Daniel ist eben kein Buch für die Menschen da draußen, sondern Daniel ist ein Buch für die Menschen da drin, für uns, für die Gläubigen. Uns soll dieses Buch innerlich ausrichten, hat ganz viele Facetten, dieses Buch. Gehört zur Apokalyptik, da ist ganz viel auch an Zukunftsvision, aber auch so praktische Dinge kann man aus diesem Buch lernen. In dieser Geschichte wird deutlich, wie das menschliche Herz funktioniert, auch das religiöse Herz. Man zieht es in Erwägung, was Gottes Wort sagt. Das klingt schon gut. Aber wenn ich jetzt hier eine Umfrage machen würde unter uns, ich höre Gottes Wort und ich tue es auch. Ich nehme es wirklich ehrlich, ich sage, das könnte ich in Erwägung ziehen, sondern ich tue es auch wirklich. Ich weiß nicht, wie die Umfrage ausfallen würde. Schlussendlich bestimmen wir nämlich häufig selbst, was wir tun. Was wir mit unserem Körper tun. Was wir mit unserer Zunge tun. Was wir sagen. Was wir denken. Was wir mit unserem Geld tun. Ich entscheide, ob ich Gottes Wort vertraue oder nicht. Da, wo es mir passt, da mache ich es. Und wo es mir nicht passt, da mache ich es nicht. Aber dahinter steckt häufig die Haltung, dass ich nicht wirklich total abhängig von Gott bin. Dahinter steckt die Haltung, ich habe es mir doch verdient. Ich habe mich doch so angestrengt, das kann Gott mir doch wohl nicht ernsthaft nehmen, oder? In dieser Passage, die wir uns gleich anschauen werden, geht es um einen geistlichen Krebs, der unser eigenes Leben und das Leben von anderen Menschen beeinträchtigt. In dieser Passage wird deutlich etwas von der Kultur in Babylon. Das, was damals normal war, wo das Ego auf dem Thron saß. Aber es wird deutlich, es war nicht nur damals, sondern das gilt auch heute noch. Babylon war nicht nur eine Kultur von früher, sondern betrifft uns auch heute noch. Es betrifft auch uns religiöse Menschen. Ich möchte euch zunächst in den Kontext mit hineinnehmen. Nebukadnezar, der König von Babylon, war der absolute Herrscher von der ganzen damals bekannten Welt. Alle Zivilisationen hatte er sich zu Untertanen gemacht. Er erbaute die erstaunlichste Stadt der damaligen Welt. Eines der 7 Weltwunder gehörte zu dieser Stadt, die hängenden Gärten von Babylon. Unter Nebukadnezar wurde Jerusalem erobert und Daniel und seine Freunde wurden gefangen genommen. Daniel wurde zu einem hohen Hofbeamten und er zeichnete sich dadurch aus, dass er dem König einen Traum deuten konnte. Und die Passage, auf die wir heute schauen wollen, ist, dass der König wieder einen Traum hatte. Und zwar träumt er davon, von einem Baum, der gefällt wird, aber noch der Stumpf stehen bleibt. Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht. Da ist noch so ein bisschen Hoffnung. Aber er weiß nicht, was er damit machen soll. Seine ganzen weisen Leute können ihm den Traum nicht deuten. Und heißt in Daniel 4, solch einen Traum habe ich, König Nebukadnezar, gehabt. Du aber, Belsazar, also Daniel, sage, was er bedeutet. Denn alle meine Weisen in meinem Königreich können nicht kundtun, was es bedeutet. Du aber kannst es, denn der Geist der heiligen Götter ist bei dir. Der Geist der heiligen Götter ist bei dir. Daniel deutet dann den Traum. Er sagt, O König, der Höchste hat über dich, meinen Herrn und König, einen Beschluss gefasst. Schon interessant, ne? Belsazar, also Daniel, spricht zu dem mächtigsten Menschen und sagt, der Höchste hat über dich gesprochen. Also da wird das schon deutlich. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen ausstoßen und du musst bei den wilden Tieren des Feldes leben, wie die Rinder wirst du dich vom Gras ernähren und vom Tau des Himmels wirst du durchnässt werden. 7 Zeiten werden so über dich hinweggehen. Erst dann wirst du erkennen, dass der Höchste die Gewalt hat über alle Reiche der Welt und dass er das Königtum demjenigen geben kann, dem er will. Das aber befohlen wurde, den Baumstumpf und die Wurzeln stehen zu lassen, bedeutet Folgendes. Dein Königreich wird dir wieder zufallen, sobald du eingesehen hast, dass der Herr im Himmel die Herrschaftsgewalt innehat. Darum, o König, höre an, was ich dir rate. Lass ab von deinen Sünden und schaffe Recht. Brich mit deiner Ungerechtigkeit und kümmere dich darum, dass die Armen und die Unterdrückten das bekommen, was sie brauchen. Nur dann kann es dir auf Dauer gut gehen. Bevor das losgeht, wird sogar noch berichtet, dass Daniel richtig Angst hatte, diese Deutung überhaupt rüberzubringen. Er hatte Angst. Die Ausleger sind sich nicht einig. Einige sagen, er hatte Angst, dem König so eine unangenehme Botschaft zu sagen. Das ist ja auch nicht angenehm, für Boten eine negative Botschaft rüberzubringen, frei nach Kurt Tucholsky. Im Übrigen gilt ja derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als der, der den Schmutz macht. Und in die Überbringer schlechter Nachrichten hat man früher gleich mit umgebracht. Das war früher Usus. So ist zum Beispiel das in der Antike bekannt oder auch Montezuma hat den Boten, der die Ankunft von Cortés, dem spanischen Eroberer, angekündigt hat, auch gleich mit hingerichtet. Ist eine doofe Botschaft, gleich mit Kopf ab. Ich persönlich tendiere vielmehr zu der seelsorgerlichen Auslegung an dieser Stelle, dass nämlich Daniel ein prophetischer Seelsorger ist, der nicht da sitzt mit der kühlen Distanz und sagt, ha, Nebukadnezar, jetzt haben wir dich. Mein Gott wird dich jetzt richtig in den Staub drücken. Das so stelle ich mir das nicht vor. So ist Gott auch nicht. Das ist nicht die kalte Distanz und die Genugtuung, sondern er steht mitfühlend da. Wisst ihr, warum ich das glaube? Weil Daniel ihm sonst keinen Rat gegeben hätte. Daniel hat ihm den Rat gegeben, darum, o König, höre an, was ich dir rate. Lieber König, ich habe eine Medizin dagegen. Lass ab von deinen Sünden und schaffe Recht. Brich mit deiner Ungerechtigkeit und kümmere dich darum, dass die Armen und die Unterdrückten das bekommen, was sie brauchen. Hier ist der Ruf zur Umkehr. Schaff Recht. Nebukadnezar hatte die Sklaven unterdrückt und sie hatten ihm eine ganz große, prächtige Stadt gebaut. Wir schauen uns gleich mal ein, zwei Bilder an. Ihr Lieben, und damals gab es keine IG Bau, Agrar und Umwelt, also so eine Baugenossenschaft oder Gewerkschaft. Gab es damals nicht. Gab keine Arbeitsschutzrichtlinien. Die haben sich zu Tode geknüppelt, die Sklaven. Es gab wahrscheinlich keine Bauschutzverordnung, keine Brandschutzverordnung, nichts dergleichen. Die Leute haben 7 Tage die Woche geknüppelt, um diesen prächtigen Palast, diese prächtige Stadt zu bauen. Und Daniel sagt, da wo Ungerechtigkeit, wo Armut und Unterdrückung ist, da widerstehst Gott dir. Wenn du gerecht lebst, dann kannst du mit Gott wieder ins Reine kommen. Und das ist das Angebot hier. Das ist das Angebot hier. Kehr um. Du kannst diesen Kampf gegen Gott nicht gewinnen, weil Gott mächtiger ist. Und Gott steht auf der Seite der Unterdrückten. Gott steht auf der Seite der Armen. Das hatte Daniel selber am eigenen Leib erlebt. Sein Volk war in Gefangenschaft gekommen, weil sie sich von Gott abgewandt hatten. Er hatte das als junger Mensch erlebt, dass sie Sklaven geworden sind, weil sie sich von Gott losgesagt haben. Wir können das nachher lesen, wie Daniel selber Buße tut für sein eigenes Volk. In dem bekannten Bußgebet, wo Daniel betet, ach Herr, du großer und heiliger Gott, der du Bund und Gnade bewahrt hast, denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Und dann fängt er an, wir haben gesündigt. Und dann meint er, das ist das Volk, sein eigenes Volk. Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem Namen zu unseren Königen und Fürsten und Vätern, zu allem Volk des Landes geredet haben. Gott hatte sie ja gewarnt. Und sie haben es trotzdem nicht gemacht. Und Daniel erkennt das an. Daniel sagt, Gott, sei uns gnädig. Das ist das, was Daniel später tut. Hier steht er vor Nebukadnezar und sagt, Nebukadnezar, höre auf meinen Rat. Gott ist ein heiliger Gott. Ungerechtigkeit, Armut, das ist Sünde. Aber Gott ist auch ein Gott der Gnade. Er gibt dir eine Chance. Kehre um zu ihm. Das ist die Botschaft. Umkehr ist eine Ausrichtung des Herzens, die Segen bringt. Das ist später auch die Botschaft von einem Zimmermann aus Nazareth. Hört her, kehrt um, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das bedeutet, die Gedanken des Herzens zu ändern. Wenn du in deinen Gedanken sagst, es gibt keinen Gott oder mir ist es egal, was Gott will, dann ist das das, was die Bibel Sünde nennt. Und daraus entstehen Taten. Aus deinen Gedanken entstehen Taten. Wenn du mörderische Gedanken hast, entsteht daraus in aller Regel Mord. Wenn du schmutzige, anzügliche Gedanken hast, dann entsteht daraus unmoralisches Handeln. Aber die Botschaft durch die ganze Bibel ist, Gott ist ein Gott der Gnade. Wenn du etwas falsch gemacht hast, dann geht es darum, kehre um. Denke in deinem Herzen, so wie Gott über dich denkt. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, Gott denkt über mich sicherlich, ich bin so schlecht, ich bin so ein dreckiger Sünder und Gott will, dass ich in der Hölle schmore. Dieser Gedanke ist schon wieder aus der Hölle, weil Gott so nicht über dich denkt. Gott freut sich nicht und wenn du was falsch gemacht hast und reibt sich, blutrünstig sich die Hände und freut sich nicht, wenn er jemanden schmoren lassen kann, das ist nicht der Gott der Bibel. Gott hat sich festgelegt, Gott hat sich schon festgelegt für dich und für mich, dass wir zu ihm kommen dürfen. Und wenn du daran zweifelst, kannst du ans Kreuz schauen. Da ist es ein für alle Mal sichtbar, dokumentiert, ein Faktum in der Geschichte, dass Christus am Kreuz für uns gestorben ist. Gott hat sich für dich und mich entschieden. Das gilt für einen Daniel, das gilt für einen Nebukadnezar, das gilt für dich und für mich. Nebukadnezar kann aber nicht hören, und jetzt schauen wir uns mal den Text an. All das kam genauso über König Nebukadnezar, wie Daniel es vorhergesagt hat. 12 Monate später, als Nebukadnezar auf dem flachen Dach des Königspalastes in Babylon spazieren ging, also ich kann auf meinem Dach nicht spazieren gehen, man muss sich das mal vorstellen, was das für ein Dach gewesen sein muss, da rühmte er sich, 2. Vers 27, und sagte, ist es nicht dieses großartige Babel, das ich allein durch meine gewaltige Macht zur königlichen Residenz erbaut habe? Gereicht es mir nicht zu Ruhm und Ehre? Das, liebe Gemeinde, ist Stolz in Reinform. Das großartige Babel, das ich allein durch meine mächtige Hand erbaut habe. Ich bin der Master of the Universe. Das ist die Haltung, wo das Ego im Mittelpunkt steht. Das ist keine Sache von damals, das ist auch heute noch immer aktuell. Das ist der Geist von Babel. Der ist auch unter Christen, der ist auch in Kirche und auch in Gemeinde aktiv. Nebukadnezar hat offensichtlich nicht auf ihn gehört, auf Daniel gehört, weil wir werden gleich, wenn man da weiterliest, merken, dass er dann wirklich den Verstand verloren hat, dass er auf dem Feld gefressen hat wie ein Rind und das über 7 Zeiten hinweg. Nebukadnezar hat aber zu diesem Zeitpunkt, hat er recht. Er hat eine ganz große Stadt und hier ist ein Bild aus dem Pergamonmuseum in Berlin. Das ist das nur das Stadttor, das Ishtar-Tor. Seht ihr, wie kunstvoll diese Steine gestaltet worden sind? Unglaublich spannend. Kann man sich in Berlin auf der Museumsinsel anschauen. Hat ein deutscher Archäologe, ich glaube im 19. Jahrhundert, ausgegraben. So sah diese Stadt als Modell damals aus. Eine Riesenstadt. Aber er baut durch Sklavenarbeit, durch Unrecht. Aber diese innere Haltung, ich habe es geschafft, die kommt in der ganzen Bibel vor. Im Anfang, da sagt die Schlange zu den Menschen, ihr werdet nicht sterben, zischt die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist diese Haltung. Wir werden sein wie Gott. Wie Gott sein. Beim Turmbau zu Babel. Da genau das Gleiche. auf, wir wollen uns eine Stadt errichten mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht. Ein Denkmal unserer Erhabenheit. Es steckt offensichtlich etwas in uns Menschen drin, dass wir manchmal ein bisschen mehr sein wollen als Menschen. Gott ähnlich werden wollen. Sag, was sind wir doch für Tolle? Ein Text, der eine prophetische Deutung für den Fall Satans verstanden wird, in Jesaja 14, Vers 13, da heißt es, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Das ist Stolz. Ich will Gott gleich sein. Ich bin der große König. Stolz ist eine Art kosmisches Plagiat, wie es Tim Keller so schön ausgedrückt hat. Das, was Gott geschaffen hat, was Gott gemacht hat, sich selbst zuzuschreiben. Ein Plagiat, da können wir uns vielleicht noch dran erinnern, Theodor zu Gutenberg, ja, dieser bekannte deutsche Politiker, hat eine Doktorarbeit geschrieben. Irgendwann hat sich herausgestellt, die hat er nicht geschrieben, die hat er nur einfach abgeschrieben. Das ist ein Plagiat. Und das gibt es geistlich auch. Du läufst dir die Gegend und sagst, das habe ich gemacht. Was bin ich doch für ein toller Held. Das habe ich mir alles verdient. Und Gott sagt, nee, stopp mal. Es kommt alles von mir. Ich habe dich geschaffen, ich habe dich gemacht, ich habe dir die Möglichkeiten gegeben, ich habe dir die Familie gegeben, ich habe dir das Land gegeben. Überleg mal, was hast du denn selbst verdient? Was kannst du denn dafür, in Deutschland in dieser Zeit geboren worden zu sein? In die Familie hinein, mit den Möglichkeiten? Nichts. Du kannst das gestalten, klar. Aber das ist Stolz. Gott segne uns hier. Das reimt sich ja gar nicht mehr. Da gab es mal irgend so einen Reim. Lieber Gott segne uns vier. Genau, so hat Maria Prian das mal gesagt. Das fand ich ganz lustig. Das ist diese Haltung, die dahinter steckt. Stolz sagt, ich habe es geschaffen. Es ist durch meine große Anstrengung, meine Weisheit, mein Können. Ich habe es verdient. Aber wer hat dir das alles geschenkt? Deine Weisheit, dein Können. Du bist Geschöpf. Stolz gibt es in zwei Formen. Die eine Form schaut auf das Gute in deinem Leben und sagt, ich habe das gemacht, weil ich mich so angestrengt habe, weil ich habe es vollendet, ich habe es auch verdient. Ich bekomme die Dinge besser hin, weil ich mehr und härter gearbeitet habe als die anderen. Merkt ihr das auch mal, dieses Vergleichen mit drin? Auf der negativen Seite gibt es das auch. Du schaust auf die negativen Dinge im Leben und denkst, Mann, ich habe viel mehr zu erleiden als die anderen Menschen, das ist ungerecht, das ist doch unfair. Mein Leben ist viel schwerer als das der anderen. Stolz bezieht alles auf sich. Und es ist der Versuch, dem eigenen Leben den Stempel Gott aufzudrücken. Eine wirklich demütige Haltung ist, wenn wir die Haltung einnehmen, ich habe gar nichts verdient. Wenn Gott mir das geben würde, was ich verdient hätte, dann wäre ich in die Hölle gekommen. Wenn ich das bekommen hätte, was ich verdient hätte, dann hätte ich niemals Liebe erfahren. Mein Leben ist voller Geschenke. Ist alles toll in meinem Leben? Nee. Könnte ich manchmal weinen? Ja. Finde ich das alles toll, was ich in Nachrichten höre? Nein. Könnte ich auch manchmal weinen abends. Aber da ist doch so viel Gutes. Und es ist die Frage doch, wo schaue ich hin? Demut bedeutet, das Leben als ein Geschenk zu verstehen. Demut schaut auf das Geschenk Gottes. Demut schaut auf die Gnade Gottes. Wenn ich bekommen würde, was ich verdient habe, dann würde ich den Tod und die Hölle verdienen. Diese Welt könnte ja noch viel schlechter sein. Habt ihr das mal drüber nachgedacht? Diese Welt könnte noch schlechter sein, als sie sowieso schon ist. Wenn wir mal raufschauen, diese Welt ist so voller Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Wenn wir in die Schöpfung hineinschauen, so viel Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Da ist in der Schöpfung so viel. Wenn wir Liebe erleben, wenn wir Freundschaft erleben, wenn wir Schönheit und Kreativität erleben. Ja, die Schöpfung ist nicht mehr so, wie Gott sie sich am Anfang mal vorgestellt hat. Ja, die Sünde hat ganz viel Macht in dieser Welt bekommen. Und es ist so, als wenn man manchmal in so eine Burgruine anschaut und denkt so, Mann, was muss das mal schön gewesen sein. Lieben, so ist das auch bei Gott. Wenn wir in die Schöpfung hineinschauen, wenn wir Liebe erleben, wenn wir Kreativität erleben, das sind im Moment vielleicht noch Ruinen, aber die sind immer noch schön. Schöner, als wenn das alles nur Hölle, Lieblosigkeit, Egozentrik wäre. Nebukadnezar, du hast es nicht verdient. Du bist abhängig von Gott. Da heißt in Vers 30, sofort geschah mit Nebukadnezar, wie ihm die Stimme angekündigt hat. Er wurde aus der Gemeinschaft ausgestoßen, er fraß Gras wie die Rinder und wurde vom Tau des Himmels durchnässt. Die Jahre vergingen und sein Haar wurde so lang wie Adlerfedern, möchte ich mir nicht vorstellen, und seine Nägel wie die Krallen eines Vogels. Es gibt ja Leute, die die Fingernägel extra etwas schicker und schön machen, aber also dann die so aufkleben. Aber Krallen eines Vogels, richtig, das ist auch nicht mehr schön. Das ist ein ekelhaftes, also in meiner Vorstellung ist es nicht schön. Haare wie Adlerfedern und Nägeln wie Krallen eines Vogels. Also eine interessante äußere Erscheinung, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und das ist ein Bild dafür, dass das Gericht Gottes an Nebukadnezar vollzogen wurde. Und Gott weist damit auf eine sehr dramatische Weise, auf eine pädagogische Weise auf etwas hin, nämlich was Stolz bewirkt. Gott zeigt, was Stolz mit uns macht. Erstens, Stolz macht uns zu Tieren, wie ein Rind. Die sind unfähig, sich in andere hineinzufühlen. Ich habe diese Stadt gebaut. Ja, aber dafür haben Leute ihr Leben gelassen, dafür haben Menschen geblutet. Wer ein Haustier hat, der wird das bestätigen können. Tiere sind nicht wirklich fähig mitzufühlen. Mein Sohn Luca, der hatte mal Kaninchen. Die haben mich nicht lieb gehabt. Diese Illusion habe ich mir nie gemacht. Aber wenn die hungrig waren, kamen die immer zu mir, angehoppelt. Und wenn sie was zu fressen kriegen, dann waren sie wieder weg. Und ich musste den Käfig sauber machen. Aber die haben mich nicht lieb gehabt. Tiere können nicht in dieser Weise mitfühlen. Sie sind nicht empathisch. Sie drehen sich nur um sich selbst. Tiere können zumindest nicht, wie in der Bibel, wie es dort heißt, weinen mit den Weinenden und lachen mit den Lachenden. Das zweite, Stolz macht dich wie ein Tier zu einem Wesen, das allein den eigenen Überlebenswillen zum Ziel hat. Surviving of the fittest. Stolz bewirkt, dass man sich ständig mit anderen vergleicht, wer ist attraktiver, wer ist intelligenter, wer ist reicher, wer ist erfolgreicher. Und da ist immer dieser tiefe Schmerz, wenn jemand besser, erfolgreicher, schöner oder schneller ist, weil es mich bedroht. Nur Stolz führt dazu, dass man nicht in solche Situationen hineinkommen möchte, wo man sich verletzlich macht. Bloß nicht von anderen Menschen abhängig sein, alles selber im Griff zu haben. Das ist eine stolze Haltung. Wir sind nämlich geschaffen als Beziehungswesen, in erster Linie zu Gott, aber auch zu unserem Nächsten. Und letztlich macht Stolz uns unfähig zu echter Freude. Warum? Weil wenn es gut läuft in deinem Leben, na klar, dann hast du es ja auch mit deiner eigenen Kraft verdient und hast es dir zu verdanken. Und wenn es schlecht läuft, und dann wird man bitter, weil das ja alles nicht fair ist und man es nicht verdient hat. Und man verliert die Perspektive für alles andere, was einem noch geschenkt ist. Man verliert die Perspektive der Abhängigkeit von Gott. Wie können wir von Stolz befreit werden? Daniel ist dafür ja selbst ein Vorbild. Erstmal die Haltung, wir haben nur Gericht von Gott verdient, nicht mehr und nicht weniger, aber dann auch erkennen, dass wir nicht die Macher unseres Lebens sind, wir gehören nicht uns selbst, wir sind Geschöpfe, wir sind geschaffen. Schaut mal, Nebukadnezar war aus menschlicher Perspektive der mächtigste Mann der Welt damals. Er war der wirkliche Master of the Universe damals. Aus der Perspektive der Menschen. Aber der Einzige, der wirklich der Schöpfer dieser Welt ist, der echte, kosmische Master of the Universe, das ist Jesus Christus. Und er hat sich nicht hingestellt und seine Geschöpfe zu Sklaven gemacht, sondern im Gegenteil, er hat seine versklavten, geliebten Geschöpfe befreit und sich selbst erniedrigt. Jesus kam in diese Welt, wurde in absoluter Armut geboren, ist ein Flüchtlingskind gewesen und wurde später verspottet und zerschlagen und hingerichtet. Warum? Damit wir wieder rein sein können. Damit wir frei sein können. Weil wir Menschen in unserem Stolz mehr sein wollten als bloß Menschen und uns selbst zu Gott gemacht haben. Darum wurde Jesus, der Gott war, weniger als er selbst war und ist Mensch geworden. Den, der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist ein krasser Vers, den man sich in das Ohr tätowieren darf. 2. Korinther 5, 21. Jesus, der von keiner Sünde wusste, ist zur Sünde gemacht worden, bedreckt und beschmutzt mit dem Schmutz und der Last der ganzen Welt. Und das, liebe Schwestern und Brüder, ist die frohe Botschaft, mit der wir heute diese Gemeinde wieder verlassen können. Das gilt nämlich für jeden, der da draußen ist. Gott hat sich entschieden, die Schuld und den Schmutz und die Sünde der ganzen Welt auf sich zu nehmen. Der es nicht nötig gehabt hätte. Das ist Fakt. Das ist ein historischer Fakt, am Kreuz passiert. Nebukadnezar wird dann geheilt. Da heißt es dann in Vers 31, am Ende dieser Jahre richtete ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel auf. Mein Verstand kehrte wieder zurück und ich dankte dem Höchsten, lobte ihn und gab ihm ewig und gab dem, der ewig lebt, die Ehre. Der König der Könige wird angebetet von diesem Menschen, der gerade seinen Verstand wiederbekommen hat. Und er wird zum König eingesetzt. Was kannst du in deinem Leben dafür tun, um in den Herausforderungen im Leben eine standhafte Haltung zu etablieren? Was können wir davon Nebukadnezar lernen? Nebukadnezar ist am Ende seines Lebens dankbar dafür, oder am Ende dieser Passage, nicht am Ende des Lebens, am Ende dieser Passage dankbar dafür, dass dieser geistliche Krebs aus seinem Leben rausoperiert worden ist, dass er nicht mehr stolz ist. Das macht er nämlich in seinen Gebeten, drückt er das aus. Wo er sagt in Vers 34, jetzt preise und erhebe ich und verherrliche ich den König des Himmels. Alles, was er tut, ist Wahrheit und seine Wege sind gerecht. Diejenigen, die stolz und hochmütig sind, die kann er erniedrigen. Dieser geistliche Krebs ist aus seinem Leben gewichen. Er ist geheilt. Er kann seinen Blick wieder aufrichten. Und er kriegt seine Königswürde zurück. Es hat eine Umkehr stattgefunden in seinem Leben. Er hat ein verändertes Herz bekommen. Und dieses veränderte Herz kann dir und mir eine Standfestigkeit auswirken, aus Ehrfurcht vor Gott zu leben. Und wo wir nicht auf unsere eigene Leistung schauen, was wir alles Tolles geschafft haben. Nicht performanceorientiert zu sein. Standhaft in Herausforderungen. Das ist eben diese Haltung der echten Demut. Wer vor Gott kniet, der kann vor Menschen stehen. Abhängigkeit von Gott bedeutet, dass er der Autor unseres Lebens ist. Er hat mein, unser, dein Leben in seiner Hand, nicht ich selbst. Diese Geschichte ist, wie gesagt, auch eine Geschichte der Gnade. Wenn Gott hier Gericht hält, dann ist das nicht in erster Linie Form der Vergeltung, so ein blutrünstiger Gott, sondern Gericht ist in der Bibel ganz oft ein Bild der Zuwendung Gottes. Gott wendet sich seinem Volk zu. Und Gericht bedeutet, mir ist es nicht egal, wie es euch geht. Mir ist es nicht egal. Hesekiel 18, meinst du, dass ich gefallen habe am Tod der Gottlosen, spricht Gott, der Herr, und nicht vielmehr daran, dass sie sich bekehren von seinen Wegen und am Leben bleiben? Hier spricht das Herz Gottes. Meint ihr wirklich, Gott will, dass Menschen verloren gehen? Meint ihr wirklich, Gott will, dass Menschen sterben in ihrer Gottlosigkeit? Auf gar keinen Fall, sagt Hesekiel hier. Nebukadnezar bekommt auch diese zweite Chance. Aber er hat eben dann diese neue demütige Haltung. Er sitzt auf dem Thron, aber nicht mehr sein Ego sitzt auf dem inneren Thron seines Lebenshauses, sondern der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der ihm das Leben geschenkt hat, der ihm den Atem geschenkt hat. Wer in Jesus Christus den König des Himmels erkannt hat, kann frei bekennen, er ist der Regisseur, er hat den Plan. Ich habe nichts dazu beigetragen, dass ich hier in dieser Zeit unter diesen Umständen zur Welt gekommen bin, dass ich diese Möglichkeiten hatte. Er hat mein Leben teuer erkauft und ich gehöre ihm in Ewigkeit. Liebe Gemeinde, ich lade euch ein, aufzustehen und innerlich euch auf diesen Gott auszurichten, der euch ruft, jeden individuell, aber mit diesem Herzen der Gnade, dürfen zu ihm kommen, dürfen von ihm Neuanfänge erwarten, persönlich, dürfen erwarten, dass er seine Liebe uns verändert. Und ich habe mir gedacht, vielleicht machst du das zu deinem eigenen Gebet, wie das Nebukadnezar gemacht hat. Wenn wir jetzt gleich Gott anbeten werden zusammen, dass du innerlich das tust, jetzt preise und erhebe und verherrliche ich, du kannst deinen Namen eintragen, hier steht Nebukadnezar, jetzt preise und erhebe ich, Erna, Fritz, wer auch immer, den König des Himmels, Jesus Christus. Jesus ist mich der König der Könige. Alles, was er tut, ist Wahrheit und seine Wege sind gerecht. Jesus, wir beten dich an. Wir danken von ganzem Herzen dafür, dass du der König bist.